Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Boris Beckers Wohnzimmer ist der Center Court von Wimbledon, der Center Court von Monaco und der Center Court von Barcelona sind das Wohnzimmer von Rafael Nadal. Und das Rennen Eschborn-Frankfurt, das scheint das Wohnzimmer von Alexander Kristoff zu sein. Der hat nämlich sich gestern nach 212,5 Kilometern vor der Alten Oper zum vierten Mal in Folge seinen persönlichen Sieg bei diesem Rennen geliefert und eingefahren. Bei uns ist unser Radsport-Experte Lukas Kruse, der das Rennen ganz eindringlich verfolgt hat gestern und natürlich auch ein besonderes Auge auf Alexander Kristoff gelegt hat. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, Alexander Kristoff ist schon bemerkenswert. Viermal in Folge, damit ist er Rekordsieger dieses Rennens.
Ganz genau, und man muss allerdings auch sagen, dass er ein bisschen Glück hatte. Zum einen, weil er sich selber nicht so gut geführt hat. Er hat nach dem Rennen gesagt, dass er ein bisschen überrascht war, dass er überhaupt in diese gute Position gekommen ist, weil er eigentlich dachte, er hätte gar nicht die Beine, um diese Schwierigkeiten, die bei der doch etwas neu gestalteten Strecke von Eschborn-Frankfurt auf die Fahrer warteten. Er hatte eben nicht damit gerechnet, dass er mit einer großen Gruppe in Richtung Ziel fährt. Zum anderen gab es eine Situation auf dem letzten Kilometer, wo Fernando Gaviria mit Sam Bennett am Hinterrad beide in die falsche Richtung abbiegen wollten, weil sie einem Kameramotorrad gefolgt sind und sich dort ein bisschen haben irritieren lassen. Für Fernando Gaviria war damit die Siegchance dahin, er ist am Ende 25. geworden. Sam Bennett, bei dem lief es noch ein bisschen besser, dem ging allerdings auf der Zielgerade dann die Puste aus und sowas. Alexander Kristoff, der sich dann aus dem Windschatten lösen konnte, und der Stärkste war Michael Matthews, der am Ende Zweiter geworden ist. Ja, der ist nochmal knapp rangekommen, aber eben nicht genug, um Kristoff hier dann bei seinem Lieblingsrennen, so kann man es, denke ich, wirklich nennen, oder einem seiner Lieblingsrennen, noch zu schlagen. Dritter ist Oliver Nasen geworden, Vierter Andrea Pascalon, Sean Deby, Fünfter Sam Bennett, am Ende noch Siebter Boston Hagen, Achter. Also die Gruppe war gespickt mit guten Leuten, die dort noch eben mit dabei waren, trotz der Schwierigkeiten. Das Rennen hatte sich also nicht so schwer entwickelt, auch wenn aus deutscher Sicht die großen Siegchancen mit Rick Zabel und vielleicht auch Marcel Kittel schon früh dahin waren, weil eben beide nicht den Anschluss halten konnten, weil es dann doch zu schwer war. Aber es war eben nicht so schwer wie erwartet. Und so kam es dann doch wie üblich hier bei Eschborn Frankfurt zu einem Sprint einer größeren Gruppe, die am Ende ungefähr 30 Fahrer groß war. Und man sagte auch hinterher, zum Beispiel im Manuel Buchmann, dass dieses Rennen eben leichter war, als er es erwartet hätte.
Du hattest Rick Zabel schon angesprochen. Sein Vater Erik Zabel, ja, bis gestern noch Mitinhaber des Siegrekords bei Eschborn Frankfurt. Aber damit wurde er jetzt ja abgehängt von Alexander Kristoff, alleiniger Rekordsieger. Rick Zabel, du sagst, es ist früh abgehängt. Was hat er falsch gemacht? Warum konnte er nicht mithalten?
Ja, für ihn war es dann wahrscheinlich doch einfach zu schwer. Rick Zabel dann doch eher so ein klassischer Sprinter, anders als Gaviria, der scheinbar ähnlich wie Kristoff relativ gut noch über solche Anstiege kommt. Bei Michael Matthews haben wir gesehen in der Vergangenheit, dass er das sowieso kann. Das ist jetzt nicht die große Überraschung. Ansonsten, wie gesagt, die Streckenplaner haben versucht, das Rennen ein bisschen mehr zum Halbklassiker zu machen. Das ist ja auch der Plan, die Klassikersaison eben hier bis zu diesem Rennen zu verlängern. Und diese Strecke kam dann eben dem klassischen Sprinter Marcel Kittel und auch dem klassischen Sprinter Rick Zabel nicht so ganz entgegen. Es gab zwischendurch auch nochmal eine Gruppe, die sich abgesetzt hat, in der unter anderem Emanuel Buchmann und Nils Pollet drin waren. Beides auch keine typischen Sprinter. Pollet ja eher Klassikerfahrer, Buchmann ja Rundfahrer oder zumindest Kletterer, die da versucht haben, eben dieses Terrain auszunutzen. Am Ende, wie gesagt, ist es doch ein relativ gewohntes Ende geworden, vielleicht auch, weil die Teams einfach nicht genug Gas gegeben haben an den Anstiegen und die Selektion deshalb zu klein war. Alexander Kristoff wird es recht sein, für Rick Zabel war das Tempo am Ende halt doch zu hoch. Ich würde jetzt aber nicht von einem Fehler sprechen, sondern einfach davon, dass die Form vielleicht dann auch nicht bei 100%, sondern nur bei 90 war, und diese 10%, die fehlen dann einfach, um hier ganz vorne mit reinzufahren.
Und was fehlte Gaviria am Ende, als er da falsch abbog? Konzentration, war der einfach zu müde?
Das kann durchaus sein, aber ich Vielleicht hat er sich auch einfach die Strecke nicht gut genug angeguckt. So Streckenkenntnis ist ja immer ganz wichtig. Und wenn du dann dich eben auch an so eine Motorrad orientierst, die ja häufig noch vor dem Ziel eh aus dem Rennen genommen werden, um eben keine Gefahr mehr darzustellen, das weiß ein routinierter Fahrer, der Gaviria zumindest, was die Rennanzahl angeht, ja eigentlich doch schon ist. 23 Jahre ist er zwar erst alt, aber hat doch schon einiges auf dem Buckel. Und ja, so war es am Ende eine Mischung vielleicht aus fehlender Streckenkenntnis und auch ein bisschen Konzentrationsfehler. Er hat sich auch wahnsinnig doll geärgert, mehrmals auf den Lenker geschlagen, weil er eben ja wusste, dass der Fehler doch bei ihm lag und dass es ihm das Rennen gekostet hat. Auch Sam Bennett hat in den sozialen Netzwerken nochmal mitgeteilt, dass er sich da mehr erhofft hat und dass er einfach zu sehr auch sich auf Gaviria konzentriert hat vor ihm und zu wenig auf die Strecke, und somit war es halt für dabei dafür beide schon vorbei, und die anderen haben es eben besser gemacht und wussten, wo es lang geht, und von daher konnten die dann eben den Sieg unter sich ausmachen.
So kann es eben gehen. Streckenkenntnis unheimlich wichtig und Konzentration bis zum Ende, bis zum Zielstrich sowieso elementar im Radsport. Weiter geht's im Radsport mit dem Giro d'Italia am 4.5., also am Freitag. Da steigt dann die erste Etappe in Israel. Wir werden euch natürlich auch über den Giro auf dem Laufenden halten, hier bei uns bei Radio Tour auf meinsportradio.de. Und wenn ihr nochmal in unseren Podcast blättert, dann findet ihr auch eine kleine Dokumentation über Gino Bartali. Das war der Mann, dem zu Ehren die 101. Austragung des Giro auch in Israel stattfindet. Der hatte nämlich im Zweiten Weltkrieg sich als Retter italienischer Juden herauskristallisiert und damit einen Platz in den Geschichtsbüchern auf jeden Fall verdient. Ein echter Held, auch abseits des Radsport-Zirkuses. Hört mal rein bei uns, Gino Bartali, eine Würdigung hier auf meinsportradio.de. Und dir vielen Dank, Lukas.
Bitteschön.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.